Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge Seitenweise Glück und hallo liebe Dörte.
Hallo liebe Hella.
Wir haben uns heute hier versammelt, um mal wieder mit einer Autorin zu sprechen, beziehungsweise auch über eine Autorin zu sprechen. Wir haben wieder ein paar Quotes eingesammelt und zwar dieses Mal von Paula Hawkins.
Genau, und warum ausgerechnet Paula Hawkins, erklären wir euch genau jetzt. Also normalerweise besprechen Hella und ich bei Seitenweise Glück zwei Bücher, die wir jeder gelesen haben und es geht um ein bestimmtes Oberthema. Da wir aber finden, dass der Literaturbetrieb und Bücher im Allgemeinen einfach noch so viel andere spannende Dinge bereithalten, werfen wir in unseren Sonderfolgen eigentlich eher immer noch mal so einen Blick hinter die Kulissen des Literaturbetriebes. Ne? Ob jetzt ein Autor, eine Autorin kommt und uns ein bisschen was über das Schreiben erzählt und über das aktuelle Buch oder aber ob es hier um ein bestimmtes Thema geht, das uns interessiert. Und hier in dieser Folge würden wir gerne mal besprechen, wie das so ist nach einem riesengroßen Welterfolg, wenn der erste Roman, das Debüt, einfach krachend einschlägt, wie es dann ist, weiterzuschreiben. Weil das, liebe Hella, stelle ich mir, um ehrlich zu sein, schwer vor, oder?
Vor allen Dingen gibt es, glaube ich, zwei Erwartungen, nämlich einmal die persönliche Erwartung, also dass man als Schriftstellerin vielleicht sich auch denkt, jetzt habe ich es einmal irgendwie groß geschafft, jetzt will ich natürlich mit meinem zweiten Buch auch genauso diesen Erfolg einheimsen. Und man hat wahrscheinlich auch auf Verlegerseite und alle, die mit einem zusammenarbeiten, auch, man spürt wahrscheinlich da auch so einen Druck, dass die alle denken, Mensch, das hat so gut geklappt, das wird beim nächsten Mal wohl auch so klappen.
Ja, und ich glaube auch, dass man wahrscheinlich da zum allerersten Mal auch gemerkt hat, so wie viel im Zweifelsfall ja Millionen Menschen dann das lesen, was man sich ausgedacht hat, über was man gerne schreiben möchte, was einen beschäftigt. So, also ich kann mir auch vorstellen, dass sozusagen, wenn einem dann nochmal so bewusst ist, wie viele Blicke dann darauf geworfen werden, dass einen das vielleicht auch nochmal kreativ hemmen könnte, könnte ich mir vorstellen.
Klar, Thema Schreibblockade, weil man denkt, das muss jetzt einfach sitzen. Ja. Ich stelle mir das nicht so einfach vor. Wie gut, dass wir dazu jemanden befragen konnten.
Ja, und zwar haben wir für diese Folge mit Paula Hawkins sprechen können, beziehungsweise hat sie uns netterweise unsere Fragen beantwortet, indem sie sie aufgenommen und uns dann geschickt hat. Und warum Paula Hawkins genau die Richtige ist für diese Folge und wir uns riesig freuen, dass sie sich Zeit genommen hat, das erzählt euch Hella.
Einige von euch haben vielleicht das Buch Girl on the Train gelesen. Das ist 2015 erschienen, ein Spannungsroman und wurde wirklich international ein Phänomen. Weltweit, und ich finde das eine sehr beeindruckende Zahl, verkaufte sich dieses Buch 23 Millionen Mal.
Wahnsinn. Mhm.
Geschrieben von Paula Hawkins, die sehr lange auch als Journalistin gearbeitet hat und dann mit dem Schreiben von Romanen begonnen hat. Aufgewachsen in Simbabwe ist sie vor 35, fast 36 Jahren nach London gezogen. Und sie ist eben verantwortlich für diesen Mega-Erfolg. Ihr Roman Girl on the Train wurde in 40 Sprachen übersetzt und führte natürlich logisch bei 23 Millionen verkauften Exemplaren weltweit die Bestsellerlisten an und wurde sogar auch verfilmt mit Emily Blunt in der Hauptrolle. Und auch das war ein großer Erfolg. Nachfolgeromane waren Into the Water und Wer das Feuer entfacht. Und auch die waren so gut und haben ganz, ganz viele Leute und LeserInnen begeistert.
Und ich finde, damit ist Paula Hawkins eigentlich ein gutes Beispiel für eine Schriftstellerin, die also einen Wahnsinnskracher als Debüt hingelegt hat. Und danach hat sie weitergeschrieben, du hast es gerade schon gesagt. Und jetzt gerade aktuell ist ihr aktuelles Buch erschienen, Die blaue Stunde heißt das, bei DTV, ganz frisch im Januar rausgekommen. Und unter anderem hat ihre Lesereise sie nach Hamburg geführt und da hat sie uns netterweise unsere Fragen beantwortet. In Die blaue Stunde, auch wieder ein Spannungsroman, geht es um eine Künstlerin, Vanessa Chapman heißt die, die ist schon lange tot, aber es geht um ihren Nachlass. Und es ist ein ganz spannendes Szenario, wie ich finde, nämlich in ihrem Nachlass Kunstwerke, die nach ihrem Tod berühmt geworden sind und jetzt entsprechend ausgestellt werden. Und es gibt doch eine Galerie, einen Galeristen, der diesen Nachlass verwaltet quasi. Und in einem ihrer Kunstwerke, so eine Installation, wie man es nennt, in einem Glaskasten, wird ein menschlicher Knochen gefunden, beziehungsweise vermutet. Man dachte bis dato immer, dass das die Rippe von einem Reh ist und dann meldet sich ein berühmter Pathologe, der die Ausstellung besucht hat und sagt, sie wissen schon, dass das ein menschlicher Knochen ist. Und sofort gehen natürlich die Spekulationen los und es beginnt ein Kunstverständiger, der für diese Stiftung arbeitet, den Nachlass von Vanessa Chapman verwalten, beginnt nachzuforschen und fährt zu einer Insel raus, auf der die Künstlerin gelebt hat, zusammen mit einer Freundin oder Partnerin, man weiß es noch nicht genau, und versucht ein bisschen herauszufinden, was denn los ist. Und ich habe in den Roman reingeblättert, Hella. Wir bekommen die ja zur Verfügung gestellt und netterweise zugeschickt, wenn es um Neuerscheinungen geht. Und ich war fasziniert von Anfang an und habe jetzt ein Problem, weil ich wirklich gern weiterlesen möchte. Und wir haben natürlich aber so ein großes Pensum, dass ich nicht weiß, wie ich das schaffe. Und ich glaube, ein bisschen meinen Leseplan nach hinten verschieben muss, um die blaue Stunde dazwischen zu schieben.
Für die Transparenz, Dorte hat also ein Drittel, glaube ich, hast du erzählt, bis jetzt gelesen. Ich habe noch nicht reingeblättert, aber ich finde, das klingt so gut, dass ich das auch unbedingt will. Also ich bin jetzt im Grunde in so einer Position, wie vielleicht viele von euch, die uns immer zuhören, dass hier Bücher empfohlen werden und von denen man denkt, die muss ich unbedingt lesen. Aber in der Tat hast du schon gesagt, wir lesen ja für die Folgen alle 2 Wochen 2 Bücher, das heißt ein Buch in der Woche. Und es ist ja leider nicht so, dass wir nur lesen in unserem Alltag, sondern noch viele andere Dinge tun. Deswegen wüsste ich jetzt auch nicht, aber manchmal ergibt sich ja so eine Lücke. Und dann würde ich da auch unbedingt reinblättern.
Also Die blaue Stunde, das 4. Buch von Paula Hawkins. Und wir fanden das natürlich total spannend, ein bisschen sie mal zu fragen, wie es sich so weiterschreibt nach diesem, nach diesem Riesenerfolg Girl on the Train.
Wir haben sie gefragt, wie schwierig war es denn für dich, nach Girl on the Train einen weiteren Thriller zu schreiben und wie groß war der Druck?
It was difficult to write to write in the aftermath of the success of The Girl on the Train. Obviously it was a great time, it was very exciting, but I was incredibly busy. I was touring constantly for almost 2 years. And it was difficult for me to just carve out the time to sit quietly at my desk and write, which is that's my kind of process. And of course, there was also I was aware that there was this huge expectation about what I was going to do next. And that was quite daunting. So yes, writing the next novel was very tricky. I didn't think, I have to sell the same number of copies or anything, because I never imagined I would ever sell the same number of copies as I did of that book again. But there was a lot of pressure.
Paula Hawkins sagt, dass es tatsächlich schwierig war, nach dem Erfolg von The Girl on the Train zu schreiben. Sie sagt, es war zwar eine großartige Zeit und auch wirklich aufregend und sie war eben auch viel unterwegs mit dem Buch 2 Jahre lang, fast ständig auf Tournee. Ich meine, das muss man sich auch mal vorstellen, wie anstrengend das eigentlich sein muss. Da hat man ja eigentlich gar keine Zeit noch zu schreiben, sagt sie auch. Es war sehr schwierig, sich dann die Zeit zu nehmen, sich auch ruhig an den Schreibtisch zu setzen, denn das ist ihre Art zu schreiben. Da gibt's ja auch übrigens ganz unterschiedliche Techniken, wie viele das machen, aber sie braucht ein bisschen Ruhe. Und sie war sich auch bewusst, dass es eben diese großen Erwartungen an sie gibt, dass das, was als nächstes kommt, auch erfolgreich werden würde. Und es war sehr beängstigend für sie. Sie dachte tatsächlich, und da konnte sie sich nicht vorstellen, dass sie noch einmal die gleiche Menge an Exemplaren verkaufen würde wie Girl on the Train. Also tatsächlich ein großer Druck, der da auf ihr lastete.
Ja, und das mit dem Druck, das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Ne? Aber was ich nicht so auf dem Schirm hatte, um ehrlich zu sein, ist natürlich auch der Faktor Zeit. Also wie sie sagt, wenn du da so einen Welterfolg hinlegst, der auch noch verfilmt wird, dann ist ja auch immer noch die Frage, ist man da noch irgendwie involviert oder ähnliches. Ne? Aber dann hast du einfach richtig, richtig was zu tun. Und auch wenn man schon die neue Idee hat, ja, fehlt einem wirklich die Zeit, sich da konzentriert und fokussiert auch einfach hinzusetzen oder sich einen Schreibort zu schaffen, allein weil man unterwegs ist ganz viel oder so.
Und es ist ja, glaube ich, nicht nur die reine Nettozeit, die einem fehlt, sondern wenn man überlegt, sie wird ja weltweit unterwegs gewesen sein, dass man dann natürlich auch noch mit so Sachen beschäftigt ist wie Zeitumstellung oder Jetlag oder wie auch immer. Also nicht nur, dass man, selbst wenn man dann vielleicht mal eine Stunde hätte, ist man vielleicht körperlich auch einfach erschöpft. Ne?
Und ich kann mir so richtig vorstellen, weil eigentlich denkt man sich, eigentlich muss das doch so mega sein. Stell dir vor, du hast so einen Erfolg, die Verkaufszahlen stehen, super viele Leute wollen dich lesen, hören und so. Du kannst um die Welt reisen, das ist ja eigentlich ein Traum, ne? Und wie schön wäre das, wenn man das einfach nur genießen könnte eigentlich. Aber ich kann auch total nachvollziehen, dass dann irgendwie so, dass man dann natürlich nach vorne denkt und nicht nur den Moment genießt, sondern denkt, wie geht's weiter? Schaffe ich das nochmal? Erwarten das jetzt alle von mir und so? Also ja, ich kann es total verstehen.
Ich finde, weil du gerade meintest, das muss doch eigentlich total schön sein, allein diese Idee, an neue Orte zu kommen, wo man über das Buch, das eine Buch spricht, an Orte, an denen man vielleicht noch nicht war. Das klingt ja auch erstmal tatsächlich fantastisch, aber es geht ja schon damit los, dass man ständig woanders übernachtet und in irgendwelchen Hotels und dass man da vielleicht auch nicht einfach sich ausruht und so. Also schwierig auf jeden Fall. Das mit dem Druck, hat sie ja gesagt, den gab es bei ihr auch und es gibt sicher eine Menge Debütautoren und Autorinnen, die das ähnlich verspürt haben. Und ich habe mich gefragt, ging es zum Beispiel Bonnie Garmes oder geht es Bonnie Garmes auch so? Wir erinnern uns, eine Frage der Chemie ist 2023 erschienen. Wir haben es auch hier besprochen. Wir haben sie ja bei einer Lesung erlebt und wirklich eine beeindruckende Frau und ein wirklich tolles Buch. Und da muss doch der Druck jetzt auch wahnsinnig groß sein.
Und ähnliches Phänomen, meine ich, war doch auch Delia Owens mit Der Gesang der Flusskrebse.
Auch ein Debüt.
Und was jetzt natürlich ein bisschen die nächste Frage ist, ist, wie schafft man es denn, sich von diesem Druck zu befreien und sich davon frei zu machen und vielleicht gerade so auch einen Freiraum wieder zu schaffen, um wieder kreativ zu sein. Liebe Paula Hawkins, wie hast du das geschafft?
I actually think with every novel you will find yourself second-guessing yourself a bit at the beginning and asking yourself questions, whether in any circumstance. So at a certain point, you just have to put all of those things out of your mind, otherwise you'll never get the book written. So I think it's just an act of will that you just have to think, well, I'm not going to think about that for now. All I'm going to think about is the plot and the characters and you know, the novel that I'm working on. I cannot think about what the possible reception might be, what people might be expecting of me.
Ja, also sie sagt hier sinngemäß, dass sie meint, dass sich eigentlich bei jedem Roman am Anfang, dass man da ein wenig an sich selbst zweifelt und sich in jeder Situation Fragen stellt und dass man aber ab einem bestimmten Punkt einfach all diese Gedanken aus dem Kopf verbannen muss, weil man sonst nie das Buch fertig schreiben kann. Und sie sagt, sie glaubt, dass es ein Akt des Willens ist, dass man einfach denken muss, darüber denke ich jetzt nicht nach. Ich werde nur an die Handlung, die Figuren und den Roman denken, an dem ich gerade arbeite. Und ich kann jetzt nicht groß darüber nachdenken, wie er ankommen könnte und was die Leute denn jetzt mit diesem zweiten Werk von mir erwarten.
Also im Grunde sich so ein bisschen selbst überlisten. Das stelle ich mir ehrlich gesagt auch ein bisschen schwierig vor. Wer das mal versucht hat, sich selber zu überlisten, der weiß, wovon ich rede. Was ist denn so deine Erwartung, Dörte, von Debüt-Nachfolgern?
Also ich glaube, um ehrlich zu sein, ich versuche einfach irgendwie nicht zu viel zu erwarten. Und ich kann zum Beispiel auch total verstehen, wenn jetzt jemand ein ganz anderes Setting, vielleicht sogar ein anderes Genre aussucht oder so und sagt, ich mache jetzt was ganz anderes, damit es vielleicht sogar nicht vergleichbar ist oder sowas. Oder, ja, weiß ich nicht. Aber zum Beispiel fände ich, wenn ich jetzt an Bonnie Garmes denke und eine Frage der Chemie, das war einfach eine unglaublich präsente, sehr nahbare, sehr faszinierende Protagonistin. Und ich glaube schon, dass das dann eine Stärke der Autorin ist, tolle Protagonistinnen und Figuren zu schaffen und eine Vielschichtigkeit. Oder bei Bonnie Garmes erinnere ich mich zum Beispiel noch an die, an ihre Schreibweise, diese leichte Art von Humor, die immer mitgeschwungen ist und so. Also natürlich wünscht man sich dann eigentlich schon was Ähnliches, oder Hella? Wünscht man sich was Ähnliches?
Ja, doch, tatsächlich. Hm. Ich glaube schon. Was, und wir, vielleicht müssen wir uns auch ein Vorbild an ihren, an Paula Hawkins nehmen, dass wir uns auch davon befreien.
Ja, das finde ich auch, das wäre auch nur fair, ja, finde ich, ne? Und irgendwie gut, dass man auch sagt, ja.
Wo es aber schon sehr gut geklappt hat und wo ich tatsächlich auch, wie du vielleicht auch, was ähnlich Gutes erwartet habe, ist von Susanne Abel. Stay Away from Gretchen war das Debüt. Und haben wir auch drüber gesprochen in einer unserer Folgen. Und Nachfolger war, was ich nie gesagt habe. Auch darüber haben wir gesprochen. Und ich fand das, also ihr ist das zum Beispiel gelungen.
Ja, spannend. Weißt du, was ich, was mir auch gerade noch spontan einfällt, ist Caroline Wahl, 22 Bahn,
ja,
und Windstärke 17. 22 ja. Bahn, mega Erfolg, super Debüt, Windstärke 17, Nachfolger, aber beides, Hella, auch interessant. Beides, jetzt nicht Fortsetzungen, aber Nachfolgebücher. Mhm. Also die Figuren oder zumindest einige Figuren werden weitererzählt. Das heißt, Ähnlichkeit, ja, ist da vorhanden, sogar teilweise ähnliche Figuren. Aber das kann ich total gut verstehen. Und das ist ja auch super, wenn man einmal jemanden geschaffen hat, der so nah ist und so eine, also so viele Leserinnen begeistert. Und so viele Leserinnen wollen das ja auch, zu wissen, wie geht's weiter mit Tom jetzt, ne, aus Stay Away from Gretchen oder halt eben Tilda aus 22 Bahnen.
22 Bahnen übrigens wird verfilmt. Kommt Sommer oder Herbst, ich bin mir gerade nicht sicher, auch ins Kino.
Oh, Hella, haben wir ein Kinodate?
Haben wir ein Kinodate.
Freue mich.
Auf jeden Fall. Und Caroline Wahl schreibt ja aktuell auch am dritten Roman. Die Blaue Stunde von Paula Hawkins ist also, haben wir schon gesagt, ihr viertes Buch seit 2015. Also 4 Bücher in 10 Jahren. Da hat sich sicher einiges geändert. Auch die Art und Weise, wie sie schreibt, seitdem Girl on the Train so ein Erfolg war. Und wir haben Paula Hawkins gefragt, hat sich denn etwas verändert an deinem Schreibprozess?
I mean, I always think that every novel is different and kind of every novel creates, is some kind of a new problem to solve. Having said that, I think I probably understand my own process better than I did when I was writing The Girl on the Train. So you sort of refine your own process and you know kind of the stages that you will go through. But the books, yeah, they're not always the same. So you don't know what difficulties you're going to run in when you're at the beginning of it. You don't know whether it's going to be the plot or a character or, you know, which bit of it is going to be the trickiest thing to write. So I think it's always different.
Sie sagt also hier sinngemäß in ihrer Antwort an uns, dass sie davon ausgeht und denkt, dass jeder Roman immer anders ist und dass jeder Roman auch ein neues Problem oder eine Art neues Problem darstellt, das sie dann zu lösen hat. Jetzt versteht sie natürlich nach 10 Jahren den ganzen Prozess, wie es ist, ein Buch zu schreiben, viel besser, als sie es damals wusste, als sie Girl on the Train schrieb. Sie war ja vorher Journalistin, hatten wir schon erzählt. Sie hat ihren Prozess ein bisschen verfeinert und kennt natürlich jetzt auch die einzelnen Phasen, die dieser ganze Prozess durchläuft. Bücher sind aber nicht immer gleich. Sie weiß also nicht, auf welche Schwierigkeiten sie stoßen wird, nachdem sie überhaupt erstmal angefangen hat. Wird es die Handlung sein, die sie vor Herausforderungen stellt, oder ist es eine Figur? Welcher Teil des Buches ist am schwierigsten zu schreiben? Also es ist jedes Mal anders.
Und da finde ich zwei Sachen total spannend. Zum einen der Prozess, ne? Also was ich mir vorstellen kann, was sie damit meint, ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, dass man, wenn man das zum ersten Mal macht, natürlich nicht weiß, wie läuft das? Wie ist das denn, wenn so ein Buch zum Beispiel redigiert wird oder lektoriert wird? Und wie lange dauert das, ne, bis das dann wirklich fertig ist und gebunden ist? Wie oft muss ich da noch ran zum Beispiel und so weiter? Also das ist ja eine bestimmte Routine, die man schon dann auch parat hat, wenn es dann ums zweite Mal geht. Also es gibt wahrscheinlich einfach nicht so viele Überraschungen, oder?
Ich erinnere mich daran, dass Jojo Moyes mir auch mal erzählt hat, dass sie anfängt, und das erste Kapitel ist in keinem ihrer Bücher.
Ja. Das finde ich auch interessant.
Also die hat da auch so eine Routine und von da entwickelt sich dann natürlich auch alles. Und es gibt auch Autorinnen, da erinnere ich mich, dass die auch schon mal erzählt haben, dass sie, wenn sie einen Krimi oder einen Thriller schreiben, dass sie am Anfang gar nicht wissen, wer am Ende dann tatsächlich der Mörder oder Täter oder so ist. Also die sich wirklich so treiben lassen von den Geschichten, die sie dann erzählen. Finde ich auch ganz spannend, weil es gibt natürlich auch welche, die das alles vorher plotten und dann alles so nach so einem Schema schreiben, andere wiederum nicht.
Mhm. Ja, und auch interessant, dass das irgendwie dann trotzdem aber immer noch auch Überraschungen gibt, ne? Also ich glaube, das ist halt eben das die Krux an so vielen kreativen Prozessen, dass man vielleicht wirklich irgendwann dann vor einer Figur steht, die plötzlich sperrig ist. Oder du merkst, dass eine bestimmte Szene, die du eigentlich geplant hast und die wichtig ist für die Handlung, du kommst mit der nicht voran oder kommst in die nicht rein oder sowas. Also das glaube ich schon auch, dass da einfach noch super viele Überraschungen auf einen warten. Und das bei jedem Buch, was das Schreiben angeht. Und ich glaube auch, dass jedes Buch so seine eigenen Hürden und jede Geschichte seine eigenen Hürden bereithält. Mal mehr, mal weniger hoch quasi.
Und dann stelle ich es mir schwierig vor, wenn man eine Deadline hat.
Oh,
und plötzlich entwickelt sich noch irgend so ein Problem, weil irgendwie eine Figur so ein Eigenleben oder so bekommt.
Ja, oder du gibst jetzt halt ab und dann kommt zurück, aber das funktioniert ja nicht, das ist ja so, und die habe ich nicht gefühlt, die Figur so. Das fände ich auch wirklich mal spannend, auch so zu sehen, was dann da so an Feedback kommt und so. Weißt du, weil nämlich glaube ich, woran man das auch merkt, dass das wichtig ist, fast jede Autorin, jeder Autor in seinem Nachwort dank den Erstlesern oder den Erstleserinnen. Und das sind immer ganz spezielle, so weißt du. Also ich finde es immer total spannend, was die reinschreiben, wer das Buch zuerst gelesen hat oder wem sie zuerst von der Idee erzählt haben oder so. Das ist einfach auch genauso super wichtig wie das Schreiben an sich, ist, was man so zurückbekommt von den Leuten einfach, ne?
Würdest du gerne mal Erstleserin sein bei einem Buch?
Oh, ich würde mich sehr geehrt fühlen. Ich würde mich total geehrt fühlen. Ja.
Ja.
Ja. Her mit den Manuskripten. Genau. Die Blaue Stunde ist jetzt das vierte Buch von Paula Hawkins seit dem ersten. Und wir fanden es nochmal spannend zu hören, inwiefern denn diese Bücher vergleichbar sind. Also wenn sie sagt, jedes Buch ist auf seine eigene Art unterschiedlich, wie würde sie Parallelen ziehen oder halt eben auch nicht zwischen Girl on the Train und Die Blaue Stunde?
I mean, they're very different, but I think there is a thread that runs through the books that you would that sort of connects them to each other, and there are themes that I return to over and over around things like memory and the stories that we tell about ourselves, how we narrate our own lives, how we try to recover from trauma. My characters, although the characters are very different, they still have some things in common around being outsiders. They're often women who aren't living up to societal expectations, who aren't doing what they're supposed to do, either because they don't want to or because they failed to. So I think there are thematic similarities that reoccur. Obviously, I think the Girl on the Train was very much that high concept thriller, and The Blue Hour does feel very different from that. It's probably a more literary novel, I think. Although it's still, you know, it is still a murder mystery, and it still has that feeling of suspense and claustrophobia and tension that runs through it. Well, I hope it does anyway.
Sie sind sehr unterschiedlich, die beiden Bücher, sagt Paula Hawkins hier. Aber sie glaubt schon, dass es einen roten Faden gibt, der sich durch alle ihre Bücher eigentlich zieht, der auf so eine Art und Weise die Bücher miteinander verbindet. Und es gibt auch bestimmte Themen, auf die sie immer wieder zurückkommt, zum Beispiel Erinnerungen und die Geschichten, die wir uns über uns selbst erzählen und wie wir auch unser eigenes Leben erzählen und uns zum Beispiel versuchen, uns von einem Trauma zu erholen. Und sie stellt fest und sagt, dass ihre Figuren sehr unterschiedlich sind, aber sie trotzdem einige Gemeinsamkeiten immer haben. Es sind oft Außenseiter zum Beispiel. Es sind oft Frauen, die nicht den gesellschaftlichen Erwartungen entsprechen. Also die nicht das tun, was von ihnen erwartet wird. Entweder weil sie es nicht wollen oder auch weil sie es nicht schaffen manchmal. Und sie glaubt schon, dass es thematische Ähnlichkeiten gibt, die immer wieder auftauchen. Also natürlich war Girl on the Train eher ein Thriller mit einem ausgefeilten Konzept. Und Die Blaue Stunde unterscheidet sich stark davon. Das ist wahrscheinlich ein bisschen literarischer Roman, sagt sie. Aber immer noch ein Kriminalroman. Und er hat immer noch dieses Gefühl von Spannung und von Klaustrophobie. Und eine Spannung, die sich durchzieht, das hofft sie zumindest, sagt sie.
Kannst du das bestätigen, dass auf jeden Fall im ersten Drittel es ordentlich spannend schon ist?
Ja, ich finde vor allen Dingen das Setting spannend, weil es so auch in der Kunstwelt so ist und man so ganz früh schon viel erfährt, was da wie zusammenhängt und Galeristen und Aussteller und ja, wie also so, ne, die künstlerische Person, die Dinge schafft, auch dann manchmal struggelt mit dem Schaffensprozess und so. Also das Setting finde ich sehr spannend und hat mich direkt reingezogen. Dann natürlich auch noch, ist es auf einer Insel und die ist nur erreichbar bei Ebbe. Also zweimal am Tag gibt's ein Zeitfenster, wo man über diesen Damm fahren kann zur Insel hin. Und das verspricht ja auch schon eine gewisse Art von Klaustrophobie oder Schutz, man weiß es nicht. Aber da kann ich mir schon vorstellen, dass dieses Szenario noch eine Rolle spielen wird.
Und Außenseiter, ich finde, das ist auch immer etwas, was man in ganz vielen Büchern feststellt, dass es Figuren gibt, die man so gemeinhin als Außenseiter deklarieren würde tatsächlich. Also wir haben ja vorhin schon über Gesang der Flusskrebse gesprochen. Die Protagonistin ist ja auch definitiv eine Außenseiterin oder wird zumindest auch von der Gesellschaft, in der sie lebt, so wahrgenommen. Und das hat man ja oft.
Das sind natürlich oft die Spannungen, auch Gesellschaft, aus der heraus dann einfach auch bestimmte wichtige Handlungen entstehen. So.
Genau. Mhm.
Ja. Und um ehrlich zu sein, ich habe dann nämlich gedacht, ich habe Girl on the Train damals auch gelesen. Und auch da ist die Protagonistin, ist zum einen nicht klar, lange nicht klar, was für eine Rolle sie da so genau spielt als Beobachterin oder so. Aber es ist auch eine Frau, die zumindest mit ihrer Rolle gerade hadert, wenn ich das korrekt erinnere.
Vielen Dank an dieser Stelle an Paula Hawkins. Immer spannend, so Einblicke zu bekommen in verschiedene Schreibprozesse oder hinter die Kulissen von Autorinnen und Autoren zu blicken. Alle Infos zu den Büchern, über die wir gesprochen haben und natürlich zu Paula Hawkins, gibt's nochmal in den Shownotes.
Uns wiederum gibt es als Podcast Seitenweise Glück auch auf dem Instagram-Account von Bild der Frau, @bildderfrau. Da posten wir immer mal Stories und Links zu unseren aktuellen Folgen. Also da bleibt ihr auf dem Laufenden. Ihr könnt uns jederzeit gerne eine E-Mail schicken mit Anregungen, Kritik, Wünschen, Lob an buchclub@bildderfrau.de.
Und damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert doch einfach unseren Podcast dort, wo ihr ihn hört, eine Glocke oder ähnliches, und dann verpasst ihr nichts und habt uns immer auf dem Ohr, wenn es was Neues gibt.
Wir freuen uns riesig auf die nächste Folge und ein Wiederhören mit euch.
Bis dann.
Tschüss.